Also, sozusagen, was wir hier machen in der Evolutionstheorie, sind ein paar grundlegende Fragestellungen. Die erste Fragestellung, die wir haben, ist, wenn wir im Raum der Genotypen sozusagen bildlich eindimensional dargestellt, aber das ist ja eigentlich gleich Sigma 1, Sigma 2 und so weiter, Sigma n hochdimensional. Wann kann ich sprechen von einer Population, die zu einer Gattung gehört? Dann, wenn die Verteilung irgendwie beschränkt ist, also mit einer gewissen, wie es wahrscheinlich exponentiell abfällt, wenn wir irgendeine Distanz, zum Beispiel Hamming-Distanz, definieren könnten. Natürlich gibt es nie Populationen, die genetisch identisch sind, aber die Frage, wie weit kann sich das ausdehnen, dass wir noch einer Population oder der Begriff kommt nachher auch Quasi-Species sprechen können. Wobei Quasi-Species meistens mehr im präbiotischen, also im gebraucht wird der Begriff, wenn bevor es echtes Leben gab, in den Vorstufen des Lebens. Und wir hatten gesehen, wenn wir Mutationen haben und Adaption, und im Limes, dass die Anzahl der Individuen, also die Populationsgröße, gegen unendlich ist, dann ist es so, dass die Mutation, wir haben keine Wechselwirkung im Genotypus, im Raum der Genotypen. Also jedes Gen wird von sich aus unabhängig selektiert. Also im Grunde genommen hat man, wirkt jedes Gen als Einzelkämpfer, der, man spricht auch Genegoismus, sich selber optimieren möchte. Es ist also kein Verbund von Genen, sondern als Einzelkämpfer sind die Gene, das nennt man auch das egoistische Gen, dass dann halt die Mutationsraten es nicht schaffen, die Population an sich zu vernichten oder auszudehnen. Das heißt, es gibt immer Adaption für alle Mutationsraten. There is Adaption. Das heißt, wir haben immer eine wohldefinierte Population. Sie kann relativ groß sein, relativ weit, aber irgendwann fällt es dann exponentiell ab. Und wir haben also eine die ähneln sich also immer. Und um zu sehen, ob das immer der Fall ist oder ob die epistatischen Wechselwirkungen qualitativ einen Unterschied machen, haben wir angefangen, ein anderes Modell zu betrachten, das folgendermaßen aussieht. Im Raum der Fitness haben wir S von F, W von S definiert als 1 für S gleich das optimale Gen und ein kleiner Unterschied, 1 minus Sigma, kann auch etwas größer sein, sonst das heißt, wir haben hier so einen scharfen Turm und die Fitness ist immer gleich 1 minus Sigma für alle Gene, abgesehen von einem einzigen Genom. Und da ist die Fitness 1. Und das heißt insbesondere, dass der Abstand davon keine Rolle spielt. Jedenfalls nicht in der Fitness. Und diesen Abstand können wir benutzen, um Dichten zu definieren. XK als Funktion der Zeit, 1 über die Populationsgröße, Summe über alle Genome, die Delta-Function S, die Hamming-Distance, sorry, D, S, S0, die Anzahl Individuen mit dem Genom S zur Zeit T. Das heißt, wir haben ein lineares Modell, wo es nur darauf ankommt, wie viele Individuen habe ich, die null Mutationsraten entfernt sind vom optimalen Genom, also identisch sind, die eine Mutationsrate von dem optimalen Genom entfernt sind, dann haben Sie die Hamming Distance 1, die zwei Mutationen entfernt sind, dann haben Sie die Hamming Distance 2 und so weiter. Und wenn ich Mutationen habe, dann kann ich von hier nach dort und so weiter gehen. Ich gehe aber nie zurück, denn die Wahrscheinlichkeit zurückzugehen ist für große n klein, kann ich vernachlässigen im thermodynamischen Limes. Und dann kann man das ganz einfach aufschreiben, die Evolutionsgleichung. Das haben wir nämlich das x0 von t plus 1 ist gleich 1 über die mittlere, ich glaube, ich schreibe sie mal da oben auf, weil ich sie noch brauche. Dann haben wir also x0 von t plus 1 ist wie einmal, weil wir relativ rechnen, 1 über die mittlere Fitness zur Zeit t, also eine Generation vorher. Und in diesem Fall haben wir einfach x0 von t mal 1 minus u, wobei u die Mutationsrate pro Genom ist. Also u mal kleiner 1 ist Number of Number, die Probability of Mutations per Genom. Mutation Probability per Genom. Also nicht das μ, das war die Wahrscheinlichkeiten einer Punktmutation in einem Lokus des Genoms, haben wir u, die Wahrscheinlichkeit, für das Gesamtgenom eine Mutation haben. Und wenn ich eine Mutation habe, dann bin ich nicht mehr bei x0. Das heißt, die Fitness hier war 1 und deswegen habe ich hier eine 1. Idem x1 von t plus 1 ist gleich 1 über die mittlere Fitness zum Zeitpunkt der Eltern. U x0 von t, was nicht bleibt beim optimalen Genom, muss weggehen. Plus 1 minus u x1 von t 1 minus Sigma. Denn die Wahrscheinlichkeit, Nachkommen zu haben, ist proportional zur Fitness 1 minus Sigma. Und nur die, wenn ich keine Mutation habe, bleibe ich dabei. Und dann können wir die allgemeine Rekursionsformel aufstellen für alle xk, k größer gleich 1, k größer gleich 2, gleich 1 über w t u von k minus 1 zur Zeit t. Und hier kann ich jetzt dann 1 minus Sigma überall davor schreiben. Plus 1 minus u x von k von t, weil für k größer gleich 2 die hier alle die Fitness 1 minus Sigma haben. Gut. Und jetzt kann ich natürlich die stationäre Lösung mir anschauen. Also für t gegen unendlich, wann ist xk auf beiden Seiten das gleiche? Und für die brauchen wir erstmal die gesamte Fitness, also um die stationäre Lösung auszurechnen, brauchen wir die mittlere Fitness im stationären Zustand. Und wie sollen wir das ausrechnen, wenn wir den noch gar nicht kennen? Das können wir einfach parametrisieren. Die mittlere Fitness ist ja die Wahrscheinlichkeit, Individuum beim optimalen Genom zu treffen. Das ist nämlich dann mal 1 plus 1 minus Sigma, die Wahrscheinlichkeit, Individuen anzutreffen, die nicht optimal sind. Und das ist einfach 1 minus x0. Das heißt, ich habe hier einen Parameter x0, den ich bestimmen muss. Und wenn ich den bestimmt habe, dann kenne ich die mittlere Fitness. Aber das kann ich hier noch ausmultiplizieren. Das x0 hebt sich hier weg. Und dann habe ich 1 minus Sigma 1 minus x0. Das heißt, es ist ganz klar, wenn x0 gleich 1 ist, ist die mittlere Fitness 1. Wenn x0 gleich 0 ist, ist die mittlere Fitness 1 minus Sigma. Gut, dann habe ich also diese Größe schon. Das heißt, am besten rechne ich jetzt x0 aus. Und das ist besonders einfach, weil hier nämlich in dieser Gleichung nur x0 vorkommt. W ist auch nur eine Funktion von x0, also kann ich einfach nach x0 auflösen. Also habe ich im stationären Zustand x0 gleich x0 1 minus u durch die mittlere Fitness 1 minus Sigma 1 minus x0. Und das ist jetzt nur wirklich eine sehr einfache Gleichung. Das x0 kürzt sich hier weg. Ich kann das rüberbringen. Und wenn ich das so rüberbringe, habe ich also 1 minus Sigma 1 minus x0 gleich 1 minus u. Und wenn ich das auflöse, das 1 kann ich sogar auch wegkürzen, dann habe ich also Sigma 1 minus x0 gleich u. 1 minus x0 gleich u durch Sigma oder x0 gleich 1 minus u durch Sigma. Also habe ich schlussendlich x0 gleich 1 minus u durch Sigma, aber natürlich nur, wenn u kleiner ist als Sigma, denn wenn u größer ist als Sigma, wäre das negativ, das ist nicht möglich. Und wenn u, dann wird es dann gleich 0 für u größer gleich Sigma. Das heißt, als Funktion der Mutationsrate, wenn ich hier Sigma habe, hier Sigma als Funktion von der Mutationsrate u, geht also mein x0 linear runter. Insbesondere heißt es, dass die Anzahl Individuen im optimalen Genom zu Null wird, wenn die Mutationsrate groß genug ist. Hier haben wir also einen Übergang. Und was bedeutet das? Wenn wir jetzt uns mal überlegen, wie das hier aussieht und wie die Population aussieht, betrachten wir diese Gleichung hier im stationären Zustand, dann haben wir Folgendes. Ich glaube, ich setze es einfach nochmal ein. Xk gleich 1 minus Sigma durch W ist 1 minus Sigma 1 minus X0. X0 kennen wir. Mal O XK minus 1 plus 1 minus Sigma mal 1 minus U durch 1 minus Sigma 1 minus X0 mal XK, das kann ich jetzt rübernehmen. Dann habe ich also, wenn ich das rübernehme, habe ich, muss ich ausrechnen, 1 minus dieser Größe hier, 1 minus Sigma 1 minus U durch Ich mache zuerst eine Vereinfachung. Gut, da habe ich hier diesen Nenner. Und den Nenner kann ich etwas verallgemeinern, ausrechnen, indem ich x0 einsetze in meinem Wert. Ich habe also 1 minus Sigma mal x0 gleich 1 minus Sigma minus U. Denn wenn ich das mit Sigma multipliziere, habe ich Sigma minus U. Das heißt, das ist nichts anderes, 1 minus Sigma plus U. Wenn ich das richtig gerechnet habe und habe ich falsch gerechnet. Habe ich 1 minus x0? Ich habe irgendwas falsch gerechnet, denn x0 ist gleich 1 minus. Irgendwas habe ich falsch gerechnet. 1 minus Sigma? Ja, natürlich habe ich das falsch gerechnet. Also das ist 1 minus Sigma plus, der ganze Nenner hier. Der Nenner ist 1 minus Sigma plus Sigma x0. Das ist gleich 1 minus Sigma und Sigma x0 ist gleich plus Sigma minus U. Und das ist gleich 1 minus U. Richtig? Das ist mein Nenner. 1 minus U. Richtig jetzt? Minus Sigma plus Sigma x0 minus Sigma. Ja. Richtig? Ja. Gut, und das heißt, ich habe meine Rekursionsgleichung, das ist also 1 minus U, die auf der anderen Seite. Wird sehr einfach. Also habe ich xk gleich 1 minus Sigma mal U durch, unten steht 1 minus U, plus 1 minus Sigma und unten steht 1 minus U. Das kürzt sich hiermit. Also habe ich nur 1 minus Sigma xk. Das heißt, wenn ich es jetzt rübernehme, ist es nämlich sehr viel einfacher, das xk kürzt sich hier weg, dann habe ich also Sigma xk gleich 1 minus Sigma u durch 1 minus u, xk minus 1 stand da, xk minus 1, xk minus 1. Das heißt, mein xk gleich U durch Sigma mal 1 minus Sigma 1 minus U XK minus 1. Das ist meine Rekursionsformel und das gilt für U kleiner Sigma. Also wenn ich die Lösung habe, die ich angegeben habe, verschieden von 0. Wenn U kleiner Sigma ist, ist das hier kleiner als 1. Und das hier ist auch kleiner als 1, denn wenn Sigma größer ist als U, dann ist 1 minus Sigma kleiner als 1 minus U. Das heißt, damit habe ich, dass xk gleich eine Größe, oder ich kann das jetzt ausmultiplizieren, U über Sigma hoch k, 1 minus Sigma, 1 minus U hoch k, x0. Das heißt, wenn ich das auftrage als Funktion von k, und hier ist 0, 1, 2, 3, 4 und so, und hier habe ich meine xk, meine Wahrscheinlichkeit, die Population k-Mutationen vom optimalen Genom entfernt zu finden, dann habe ich hier kleine Korrekturen für 1, 2, aber schlussendlich geht das exponentiell runter. Und weil das exponentiell runtergeht, das kann ich natürlich ganz einfach ausrechnen, ist die mittlere Distanz endlich. Das heißt, ich habe eine Finite Average Distance. Und das nennt man dann auch eine Quasi-Species. Die Population ist endlich entfernt. Gut, das hatten wir vorher auch schon, das ist nichts Neues. Die Frage ist jetzt, was passiert für U größer Sigma? Für U größer Sigma finde ich, dass x0 gleich 0 ist im thermodynamischen Limes, also für große Zeiten. Die Population mit dem optimalen Genom stirbt aus. Und dann, wenn x0 gleich 0 ist, und dann können Sie hier schauen, dann habe ich natürlich die mittlere Fitness, W, ist dann natürlich gleich 1 minus Sigma. Das ist klar, weil wenn ich kein X0 habe, ist die mittlere Fitness W gleich 1 minus Sigma. Dann habe ich jetzt zum Beispiel für X1 ist dann gleich, weil x0 gleich 0 ist, 1 minus u mal durch 1 minus Sigma x1, 1 minus Sigma im nächsten Zeitschritt, also hier habe ich eigentlich zur Zeit t, und hier habe ich x1 von t plus 1, das heißt, das kann ich wegkürzen, das ist 1 minus u mal x1 von t. Und da wir hier u eine Wahrscheinlichkeit ist, der Mutationswahrscheinlichkeit, ist das hier auch kleiner als 1. Das heißt, die Population für x1 geht auch runter. Das heißt, was ich habe, ist für u größer Sigma finde ich, dass im Limes t gegen unendlich x0 geht gegen 0, x1 geht gegen 0, x2 geht gegen 0, x3 geht gegen 0 und so weiter. Das heißt, die Population breitet sich über den gesamten Genom aus. Das ist ja angenommen worden, dass es wir nie zurückkommen, aber irgendwann natürlich ist das Genom, also wenn ich das rein mathematisch betrachte, der Raum des Genoms endlich und irgendwann kommt es wieder zurück, dann wird das lineare Modell nicht mehr gültig. Aber schlussendlich heißt es, die Population stirbt aus als Gattung und das ist die berühmte Fehlerkatastrophe. Wenn also die Mutationsrate zu groß wird, in diesem Modell U gleich Sigma, schafft die Adaption es nicht mehr, die Mutation auszugleichen. Die Mutationsrate ist so groß, dass das Genom schließlich zufällig wird, weil es sich über den gesamten Raum ausbreitet. Und das sehen wir, passiert in diesem Modell, diesem sehr vereinfachten Modell, weil die verschiedenen Gene nicht unabhängig optimiert werden, sondern voneinander abhängig sind. Und was dann passiert, ist natürlich eine andere Frage. In diesem Regime bricht dieses Modell zusammen. Und dann kommt man in einem Regime, das nennt man Wandering. Das heißt, es gibt eine gewisse Diffusion der Population oder was auch immer davon übrig ist im Raume des Genoms. Kann das sich weit ausbreiten. Und dann sind stochastische Prozesse und Effekte, dass die Population endlich ist, wichtig. Also sobald die Adaption nicht mehr sehr stark ist, werden die Effekte der Mutation oder dass ich eine endliche Population habe, werden sie wichtig, was wir auch jetzt gleich noch besprechen werden. Gut, also die Hauptergebnis ist, wir können das also mathematisch hier auch präzise formulieren. Die Mutation katastrophale Folgen hat. Aber natürlich im Normalfall tritt das eher halt selten auf. Ist ja klar, die Gattungen, die es heutzutage gibt, sind die, die überlebt haben und die sehr stabil sind. Also bei den Gattungen, die es heutzutage alle leben, die sind sehr weit entfernt von diesem Error Threshold, denn sonst würden sie heute nicht mehr existieren. Gut, dann wollen wir noch einen kleinen Blick drauf werfen, was passiert, wenn ich eine endliche Population habe. Da geht es mehr auch um die qualitativen Begriffe, was passieren kann. Endliche Population, das ist eine diffizile Sache, weil halt dann die allgemeine Theorie im gewissen Sinn zusammenbricht, man sozusagen die Eigenheiten der Population eigentlich betrachten sollte und eine allgemeine Theorie mit einem abstrakten Modell dann nicht mehr ganz so aussagekräftig ist. Trotzdem gibt es dann doch einige allgemeine Aussagen, die man treffen kann. Und zwar hatten wir gesehen, und hier gibt es halt einen Zusammenhang mit dem Phänomen, den wir schon bei den dynamischen Systemen gesehen haben, dem stochastischen Flucht, Escape, stochastisch. Weil hier dann stochastische Effekte bei endlichen Populationen wichtig sein könnten. Und zwar hatten wir schon mehrmals diskutiert, dass die Evolution nicht als Funktion der Zeit nicht kontinuierlich läuft, sondern dass es immer Sprünge gibt, der evolutionären Fortschrittes sozusagen oder der Änderungen, die relativ schnell sind. Diese Beobachtung, die ursprünglich aus der experimentellen Beobachtungen waren und nicht von der Theorie gekommen sind, nennt man punctuated Equilibrium. Dass ich also ein quasi stationäres Gleichgewicht der Ökosysteme habe für lange Zeiten, die dann punktuell durch sehr schnelle Evolutionsschübe unterbrochen werden. Und wir haben uns sozusagen hauptsächlich mit diesen Bereichen vorher beschäftigt, Hier hatten wir auch Koevolution, ein Modell betrachtet. Die Frage, was passiert hier in diesem quasi-stationären Gleichbericht, dann ist man halt in der Nähe von lokalen Optima und in diesem quasi-stationären Bereich, das nennt man auch so Wandering Regime, ähnlich wie hier. Das Wandern, warum? Man ist in der Nähe von Optima und die Populationen wandern so in der Nähe von diesen Optima herum, relativ zufällig, getrieben durch stochastische Prozesse. Aber sie kommen nicht direkt in große neue Optima. Gut, und wir betrachten also ein paar von diesen Konzepten jetzt in verschiedenen Schritten. Und der erste Schritt, den wir betrachten, ist ein Limes, nämlich dass die, wir wollen die Zeiten berechnen, wie lange überhaupt so ein Evolutionsprozess bedarf. Also was wir machen müssen in diesem Wandering Regime ist Zeiten abschätzen. Wie viele Zeiten brauche ich für die Adaption? Wie lange dauert ein Adaptionsprozess überhaupt? Denn wenn ich Adaption versus Mutation, also hier waren wir im Limes T gegen unendlich. Bei endlichen Bevölkerung müssen wir nachher die endliche Zeiten berechnen und wir müssen uns überlegen, wie lange dauert es überhaupt einen Adaptionsprozess, wie viele Generationen brauche ich? Wenn ich irgendwo in der Nähe eines lokalen Optima bin, wie lange brauche ich, um da hochzukommen? Wie viele Generationen oder brauche ich? Weil das muss ich dann im Vergleich setzen zu den Mutationsraten, die mich pro Zeiteinheit immer wieder wegtreiben oder möglicherweise auch durch einen stochastischen Escape auf ein anderes Optimum bringen können. Also ich muss mich um Zeitskalen jetzt kümmern. Das ist also die Frage. Und diese Zeitskalen nähern wir uns jetzt in einigen Schritten. Und als erstes betrachten wir halt Strong Adaptive Pressure, also relativ starke Adaption, das heißt, die Fitness ändert sich sehr schnell, relativ, also es ist ein starker Fitnessgradient. Gut, das heißt, was ich habe, ist irgendwo so eine Fitnesslandschaft und ich möchte zum optimalen Fitness und ich habe eine Population, die sich hier irgendwo befindet, in der Nähe eines Optimum und die fragt, wie lange braucht es, um es sich dahin zu bewegen. Aber wir machen ein vereinfachtes Modell, nämlich dass wir gar keine ausgebreitete Population betrachten, sondern wir betrachten eine sehr, sehr konzentrierte Population. Das ist, was wir betrachten und betrachten, wie diese konzentrierte Population so langsam da hochwandert. Das heißt, wir betrachten immer ein XS gleich eine Delta-Funktion von S mit irgendeinem S tilde, wobei S tilde sich mit der Zeit ändert. Das heißt, alle Individuen haben immer dasselbe Genom. Das ist natürlich eine Art, jetzt nur Modell. Das heißt, wenn die Mutationsrate nicht so groß ist, ist es ja dann folgendermaßen, stellen Sie sich vor, Sie haben hier einen großen Unterschied und hier haben Sie noch ein Individuum. Die Mutationsrate ist jetzt nicht besonders groß, relativ klein, aber dieser Fitnessunterschied ist relativ gesehen sehr groß. dann wird innerhalb von kurzer Zeit die Anzahl Nachkommen von dem Genom so viel kleiner sein als hier, dass es ausstirbt. Also es stirbt aus durch Selektion, nicht durch Mutation. Und dann haben wir hier nur noch die Individuen mit dem Genom, was ohne Mutation das Beste ist. Und wenn es dann mal eine Mutation gibt, kann sie positiv oder negativ sein. Sozusagen, man betrachtet seltene Mutationen und wenn sie positiv ist, dann zieht sich die gesamte Bevölkerung da hoch. Weil das Individuum mit der positiven Mutation hat mehr Nachkommen und wird dann sich als wegen dem multiplikationsexponentiellen Wachstum innerhalb von kurzer Zeit durchsetzen, das Genom, sodass alle die gesamte Bevölkerung auf dieses neue Genom hochgezogen wird. Also wenn das hier das Neue ist, wird die gesamte Bevölkerung innerhalb von kurzer Zeit da hochgezogen, bis dann irgendwann mal wieder eine neue Mutation kommt. Das ist also das Modell, das wir hier betrachten. So zu einem Zeitpunkt A. We have exactly one mutation in der ganzen Population. Und wenn diese Mutation positiv ist, ziehen wir die gesamte Population nach. Im nächsten Zeitschritt hat die gesamte Population das neue Genom. If positive, the whole population takes it. Und wenn es negativ ist, dann vergisst man es einfach. Weil das Individuum, das diese negative Mutation hat, innerhalb kürzester Zeit hat halt weniger Nachkommen und deswegen wird diese Mutation in kürzester Zeit im Genpool aussterben. Gut, und dann haben wir also die gesamte Population, die sich nach und nach so einem Fitnessberg hochschleicht. Und wir wollen jetzt ausrechnen, wie lange braucht es, um dort anzukommen. Also lange in Anzahl Generationen. Und das ist gar nicht so straightforward, wie man denkt. Dazu brauchen wir natürlich ein Modell der Fitnesslandschaft, wie sie aussieht, was also ein Genom macht. Und das Modell der Fitnesslandschaft, die hier so gezeichnet ist, ist das Random Energy Modell. Und das ist jetzt wirklich ein extremes Modell. Können sich sicherlich nur Physiker ausdenken. Die Fitness, das heißt die Fitnesslandschaft, nicht W, aber das ist relativ egal, ist, habe ich eigentlich F oder W? Nee, F. Ist Element 0 und 1 randomly. Das heißt, für jedes Genom ist es total unabhängig, was das Nachbargenom macht, also Nachbargenom in Hamming Distance. Auch wenn ich nur eine Mutation mache, ich habe eine neue zufällige Fitnessenergie irgendwo zwischen 0 und 1. Ich kann hier sein, hier sein, hier sein, hier sein. Hier sein, ist also zufällig. Jede einzelne Mutation verändert mein Genom vollkommen, sodass ich eine vollkommen unabhängige Fitness habe. Also ein sehr theoretisches Modell, aber auch nicht so unrealistisch. Gut, und jetzt ist die Frage, wenn wir so ein Modell haben, wollen wir also ausrechnen, wie viel Optimum gibt es? Also wir wollen fragen, wenn wir das jetzt mal in zwei Dimensionen betrachten, wann ist es der Fall, dass dieses hier eine Fitness hat, die besser ist als alle ihre Nachbarn? Also wenn ich eine Mutation mache. Also wenn ich mir überlegen möchte, wie lange brauche ich, um zum so einem lokalen Optima hoch zu mutieren mit Adaptionen, muss ich erstmal wissen, wie viel solcher lokalen Optima gibt und wie hoch sind diese lokalen Optima. Das muss ich erstmal wissen. Ich muss erstmal wissen, wie weit ich brauche, wenn ich zufällig irgendwo anfange, wie lange brauche ich, um da oben anzukommen. Da muss ich erstmal wissen, wie hoch der Berg ist und wie viele Berge es gibt. Gut, das können wir uns einfach überlegen. Also, wenn wir einen Nachbarn, also man hat ein Local Optimum, if all neighbors have a lower fitness. Und wie viele Nachbarn gibt es? Ja, ich habe ja mein Sigma 1 bis Sigma n ist mein Genom. Und wie viele Nachbarn habe ich? Nämlich genau n, weil immer, wenn ich eines umdrehe, habe ich einen Nachbarn. Also wenn ich ein Genom habe 1, 1, 1, 0, 0, dann sind meine Nachbarn 0, 1, 1, 0, 0 und so weiter. Immer, wenn ich eines umdrehe, bin ich genau eine Hamming-Distanz weiter. Also die Anzahl Nachbarn, das ist genau n. Gut, und jeder dieser Nachbarn hat eine zufällige Fitness-Energie. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich besser bin als einer meiner Nachbarn, ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle meine Nachbarn eine Zufallszahl haben, die kleiner sind als ich. Das heißt, P von Local Optimum ist gleich die Integral von 0 bis 1 f hoch n df. Warum das? Ja, wenn ich hier eine Fitness f habe, die ist zufällig. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Nachbar die Fitness kleiner hat, ist f. Mit der Wahrscheinlichkeit f hat er die Fitness kleiner. Die Wahrscheinlichkeit, dass alle n-Nachbarn kleiner sind, ist f hoch n. Und da meine Fitness irgendwo zwischen 0 und 1 liegen kann, sie ist ja zufällig, integriere ich f von 0 bis 1. Das kann ich ausrechnen. Das ist also 1 über n plus 1. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist klein, aber nicht exponentiell klein. Also, wenn ich das Genom 10.000 lang ist, dann habe ich mit der Wahrscheinlichkeit 1 durch 10.000 ein lokales Optimum. Aber da die Anzahl der Omega sehr groß ist, also habe ich insgesamt 2 hoch n, durch n plus 1 ist die gesamte Anzahl von Local Optima. Also ich habe eine riesen Anzahl von Local Optima. Und das ist nicht so untypisch, das ist natürlich ein bisschen zu hoch, sozusagen, um es mit der Natur zu vergleichen. Aber es ist nicht untypisch, dass ich viele habe. Das ist vielleicht ein bisschen extrem viele, aber es ist typisch, dass ich viele lokale Berge habe. Gut. Jetzt, um zu wissen, wie lange ich da hoch kriechen muss, muss ich jetzt noch wissen, ich weiß jetzt, wie viele ich von diesen Bergen habe, Jetzt muss ich noch wissen, wie hoch die Berge im Allgemeinen sind. Das ist auch einfach. Das ist also jetzt die Average Fitness of Local Optimum. Oder die typical. Das ist einfach 1 über die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein Local Optimum bin, mal von 0 bis 1 f mal die Wahrscheinlichkeit, wenn ich f habe, ein Local Optimum bin, also das ist die, weil ich über alle Local Optima die Normierung über alle Local Optima integriere, df. Das ist wie vorher, nur weil ich jetzt den Mittelwert nehme, habe ich noch ein f dazu. Das ist natürlich ein n plus 2, das heißt, das ist nichts anderes als n plus 1 durch n plus 2. Das ist gleich 1 plus 1 über n durch 1 plus 2 über n und das ist ungefähr 1 minus 1 durch n. Das heißt, es ist sehr hoch. Also es ist fast 1, denn wenn n groß ist, das heißt, mein Local Optimum ist wirklich sehr im Durchschnitt sehr weit oben, fast beim Maximum der Fitness. Also es gibt sehr viele von denen, die sehr weit oben sind. Das heißt, ich habe einen weiten Weg. Gut. Um die Zeit zu berechnen, berechnen wir als erstes die Anzahl Mutationen, die ich brauche. Die Anzahl Mutationen ist noch nicht das gleiche wie die Anzahl Generationen. Das werden wir gleich sehen. Dies ist deutlich verschieden. Aber wie viele Mutationen brauche ich im Durchschnitt, also erfolgreiche Mutationen, um da oben anzukommen? Das können wir jetzt einfach ausrechnen. Das sind nämlich gar nicht so viele. Number of successful mutations. Also, wenn ich so eine Mutation mache, ich mache hier wieder mein symbolisches Bild, und ich bin, sagen wir mal, hier, und ich mache eine zwischen 0 und 1, ich mache eine Mutation, bin ich, sagen wir mal, hier. Die Mutation hat ja im Durchschnitt ist zufällig. Das heißt, im Durchschnitt, wenn sie zufällig ist und wenn sie größer ist als mein Wert f, den ich derzeit habe, ist sie irgendwie gleich verteilt hier. Das heißt, im Durchschnitt ist sie ungefähr halb so weit vom Maximum entfernt, also von 1 entfernt, wie vorher. Also im Durchschnitt halbiere ich meinen Abstand zu 1, weil ich ja jede Mutation mir eine neue zufällige Fitness liefert. Das heißt, ich habe 1 minus 1 durch 2 hoch L ist die Average Fitness after L mutations. Also wie Sie sehen, fange ich an bei L gleich 0, habe ich F gleich 1/2. Ich sage mal, im Durchschnitt fange ich an irgendwo bei, in der Mitte bei 1/2, bei L gleich 0, nee, 1 minus 0, nee, ist bei 0, bei L gleich, bei L minus 1, L plus 1, genau, richtig, fange ich an bei 1/2 und dann halbiere ich immer Distanz nicht zu dem lokalen Optimum, weil das sehe ich ja gar nicht, es ist ja alles unabhängig, sondern Distanz zum globalen Optimum. Gut, und wenn jetzt ich habe das F-typical, das ist ja gleich 1 durch 1 minus n gleich 1 minus 1 durch 2 hoch L plus 1 ist, dann bin ich auf die Höhe meines lokalen Optimums gekommen. Das heißt, so viele Mutationen brauche ich, um zum nächsten lokalen Optimum zu bekommen. Das kann ich jetzt auflösen. Wenn ich das auflöse, habe ich 1 durch 2 hoch L plus 1 gleich 1 durch N, beziehungsweise L plus 1 gleich, gleich Log von N durch Log von 2. Das ist also wenig, das geht nur wie der Logarithmus des Genoms. Das ist natürlich ganz erstaunlich, dass ich, also das ist eine extrem wichtige Erkenntnis, ich brauche eigentlich nur sehr wenige Generationen, also das Genom kann sehr, sehr lang sein, aber der Logarithmus ist immer noch klein, das heißt mit wenigen wenigen Mutationen komme ich dahin. Und es kommt daher, weil ich halt recht große Schritte machen kann und ich immer meine Distanz halbiere. Gut, jetzt könnte man glauben, das heißt, die Evolution müsste rasend schnell gehen. Allerdings ist es so, dass die Anzahl Generationen, die ich brauche, doch deutlich länger ist. Warum? Denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine erfolgreiche Mutation mache, ist unten groß. Aber hier oben wird die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Mutation erfolgreich ist, immer kleiner, weil die meisten Mutationen negativ sind. Das heißt, die Anzahl Generationen, die ich brauche, ist jetzt deutlich größer als die Anzahl Mutationen, weil irgendwo da oben die meisten Mutationen negativ sind. Am Anfang ist natürlich alles positiv. Gut, das können wir auch ausrechnen. Das ist ein klein wenig komplizierter. Betrachten wir jetzt mit n number of generations, also eigentlich von Zeitschritten in unserem Modell, dann bezeichnen wir mit p von f gleich Summe über n, n pn, das ist die Also dann machen wir erstmal so. Wir sagen, wir haben unser Ausgangspunkt ist der folgende. Wir haben also unsere Population und die ist hier bei der Fitness F. Und jetzt sagen wir mit P von N, die auch von F abhängig ist, Ich glaube, das P von N lasse ich einfach weg. Ich definiere das ohne das P von N. Ich sage, T von F ist die Anzahl Generationen, the average number of generations necessary for one successful mutation. Also ich bin irgendwo hier und frage mich, wie viele Generationen dauert es, bis die im Durchschnitt ich eine erfolgreiche Mutation habe. Gut, und das ist folgendermaßen gegeben. Tf ist gleich 1 mal 1 minus f. Mit der Wahrscheinlichkeit 1 minus f, das hier ist mein Abstand 1 minus f, habe ich in der ersten Generation, nach genau einer Generation, eine erfolgreiche Mutation. Plus 2, 1 minus f mal f, das ist mein Pn hier, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass in der ersten Generation ich eine Mutation habe, nur die negativ ist, und in der zweiten eine positive. Plus 3, 1 minus f, f Quadrat, plus 4, 1 minus f, f hoch 3. Also die ersten drei Generationen sind negativ, die vierte ist positiv und so weiter. Das ist dann die mittlere Anzahl Generationen, die ich brauche für eine erfolgreiche Mutation. Das heißt, das ist nichts anderes als 1 minus f über f, Summe über n gleich 0 bis unendlich, n f hoch n. Also ich nehme ein n heraus, ein f heraus, sodass ich hier ein f habe, sodass ich bei 0 anfangen kann. Wenn ich bei 0 anfangen kann, kann ich meine normale Summenregel nachher verwenden. Das ist also nichts anderes als 1 minus f durch f mal f d nach df von Summe über n gleich 0 bis unendlich f hoch n. Denn wenn ich das hier ableite, bekomme ich n, habe ich aber eine Potenz weniger, multipliziere ich hier dazu. Das ist dann nichts anderes als 1 minus f d nach df von 1 minus f, wenn ich jetzt die Summe ausführe. Das kann ich also ausführen. Das gibt 1 minus mal plus 1 über f Quadrat und das ist nichts anderes als 1 minus f. Das heißt, die Zeit tf für eine erfolgreiche Mutation zwischen f gleich 0 und 1 divergiert erwartungsgemäß, wenn ich mich in der Nähe des globalen Maximums finde, weil fast alle Mutationen dann negativ sind. Gut, und jetzt kann ich also meine gesamte Zeit berechnen, die ich brauche, um von hier nach hier zu kommen, in Mitte. Also in dem Zustand sind wir heute, wir sind da irgendwo in der Nähe da oben, fast alle Mutationen sind negativ und deswegen sieht man Mutationen nicht so gerne, weil im Allgemeinen sie halt keinen positiven Effekt haben. Gut, das heißt, mein Time to reach local optimum ist dann t opt ist gegeben. Folgendermaßen 1 mal TF, kommt gleich dazu, plus 2 mal TF plus 2 Quadrat mal TF plus 2 hoch L typical mal TF. Also, ich muss die erste, ich starte bei der ersten, also hier habe ich S und hier habe ich mein F zwischen 0 und 1. Also ich starte hier irgendwo und dann muss ich die erste Mutation machen. Ja, und die mittlere Zeit, die ich dafür brauche, ist TF. Gut, dann bin ich im Mittel hier irgendwo, dann muss ich die zweite Mutation machen. Die zweite Mutation dauert im Durchschnitt doppelt so lang. Warum? Weil das hier halbiert wird. Also wenn ich habe 1 durch 1 minus f, aber das neue f ist ja halbiert, das heißt, ich habe den Abstand zu 1 halbiert, das heißt, f wird zu 1 minus 1 minus f halbe, das ist also gleich 1 halb plus f halbe, das ist meine neue 1 minus 1 plus f halbe. Das heißt, hier habe ich minus 1 halb plus f halbe. Das 1 halb geht weg, das ist also 2 durch 1 minus f. Das heißt, die Zeit für die nächste Mutation ist doppelt so lang. Deswegen Faktor 2. Das ist meine zweite Mutation, die ich brauche. Für die dritte Mutation brauche ich dann, weil es sich die Zeit nochmal verdoppelt, also insgesamt vervierfacht hat, 2 hoch 4 mal der anfänglichen Zeit. Und bis ich, das ist also hier die und so weiter, bis ich halt zu der Anzahl der typischen Mutationen komme, die ich brauche. Und die Gesamtzahl addiert sich aus der Gesamtanzahl dieser Mutationsschritte. Ja, das kann ich also, wobei f halt das Ausgangs-f ist, womit ich angefangen habe. Und das ist also tf, das kann ich jetzt aufsummieren. Das ist also 1 minus L hoch, 1 minus 2 hoch L typisch plus 1 durch 1 minus 2, wenn ich die geometrische endliche Reihe aufsummiere. Das kann ich jetzt hier das 1 vernachlässigen, weil ich hier große Zahlen habe. Und dann schreibe ich hier einfach, das ist minus 1, so vernachlässige ich das 1. Das ist also ungefähr TF hoch 2 hoch L typisch plus 1. Und L typisch ist der Logarithmus. Also das ist gleich TF und mal E hoch den L typisch plus 1 log 2 und L typisch war log n durch log 2, das ist also E hoch log n gleich Tf mal E hoch log n und das ist also im Durchschnitt Tf ist 1 minus f, n durch 1 minus f und 1 minus f ist von der Größenordnung 1, also vielleicht mal 2n oder so. Das heißt, das Ergebnis ist, die t, das Optimum zu erreichen, ist ungefähr proportional zu n. Das heißt, ich brauche jetzt viel, viel länger als die Anzahl Generationen. Also wenn wir uns erinnern, die Anzahl L typisch, die waren proportional zu log n. Die Anzahl Mutationen war sehr klein, proportional zu log n. Weil die Anzahl Generationen ist auch noch im gewissen Sinn klein, aber auch nicht mehr sehr klein. Sie ist nicht exponentiell groß, das ist das Wichtige. Sie ist nicht proportional zum 2 hoch n. Man braucht nicht, oder irgend so etwas, man braucht nicht das gesamte Genomraum abgrasen, um zum lokalen Optimum zu bekommen. Das ist linear und nicht exponentiell in der Länge. Das ist ein Riesenunterschied, ist aber natürlich deutlich, deutlich länger als die Anzahl Mutationen, weil wenn man weit oben ist, fast alle Mutationen halt negativ sind, da muss man immer länger warten, bis man dann noch ein bisschen höher kommt. Das ist sozusagen, was wir heutzutage tun. Deswegen ist ja auch die dominante Evolutionskraft heutzutage nicht die Mutation, sondern die Rekombination von Genen, die wir in verschiedenen Häufigkeiten bei uns drin haben. Also, dass einfach verschiedene Allele gegeneinander in ihrer Häufigkeit sich ändern und dadurch sich das Aussehen und die Haarfarbe oder sonst was ändert, aber nicht, weil neue Gene entstehen, sondern einfach die Häufigkeit von existierenden Genen sich anpasst den Umweltbedingungen. Das ist die absolut dominante lokale Evolutionskraft. Wir haben halt schon 3 bis 4 Milliarden Jahre hinter uns. Aber das war natürlich am Anfang nicht so. Gut, das ist die entscheidende beiden Aussagen, die wir gewinnen können. Das Modell ist natürlich extrem vereinfacht. Das heißt nicht, dass es immer proportional zu n ist oder log n ist, aber wir können schon denken, dass es im Allgemeinen dass kleine Zeiten sind, diese sehr kleine Zeiten und nicht exponentiell große Zeiten. Diese exakte Skalierung hängt natürlich auch vom Modell ab, das kann sich auch ein bisschen anders skalieren, aber es wird sich im Allgemeinen nicht exponentiell skalieren. Und an diesem Modell konnten wir es halt systematisch durchrechnen. Gut, das Letzte, was wir noch machen wollen, ist jetzt zu überlegen, mit welcher Wahrscheinlichkeit komme ich, wenn ich es also jetzt da irgendwo oben hingeschafft habe oder da in der Nähe bin, mit welcher Wahrscheinlichkeit kann ich da durchtunneln und auf ein anderes Optimum kommen? Und das ist halt im Allgemeinen, wie wir gesehen haben, nur möglich, wenn ich eine endliche Population habe, m. Wenn die Population unendlich groß ist, dann werden immer nur einzelne Individuen kommen, das schaffen. Das aber im Allgemeinen, die Wahrscheinlichkeit ist dann so klein, relativ gesehen, dass ich das nicht ausrechnen kann. Das heißt, hier ist die Frage, wie stellt sich das im Zusammenhang dar mit der stochastischen Flucht? Also, wie stellt sich der relative Adaptionsprozess zu stochastischen Möglichkeiten, dass ich so viele Mutationen auf einmal habe, dass ich rüberkomme. In dem Modell, das ich eben hatte, ist es natürlich nicht möglich, weil jede einzelne Mutation dann ausgesiebt wird. Das kann ich nur machen jetzt, wenn ich das Modell verallgemeinere und mehr negative Mutationen zulasse, sodass ich da rüberkomme. Das ist relativ einfach, das können wir kurz uns überlegen. Und das Ergebnis wird sein, dass das im Allgemeinen sehr selten passiert. Und zwar eigentlich nur dann, wenn die Populationen sehr, sehr, sehr klein sind. Also wir betrachten sozusagen den Fall, dass wenn eine negative Mutation überleben soll, ein endlicher Anteil der Population diese Mutation haben soll. Das ist ein bisschen eine zweifelhafte Annahme. Das heißt, in unserem Modell machen wir sogar die Annahme, dass die gesamte Population auf einmal diese negative Mutation haben soll, damit das passiert. Das ist wirklich ein sehr eine sehr extreme Annahme. Ich glaube, die für die Praxis jetzt nicht ganz so relevant ist, aber immerhin. Also das wäre dann die Wahrscheinlichkeit, die Probability, also mit sehr großen Wenns und Aber auf Stochastic Escape, ist dann proportional zu F times U hoch M. Das heißt, ich muss für alle Individuen eine Mutation haben, die kleiner ist, und die Mutation muss bei allen Individuen negativ sein. Sie müssen nicht identisch sein, sie können sich auch hier irgendwo verteilen, aber wenn alle negativ sind, dann kann man nicht nach oben kommen, sondern dann muss man einfach die Beste davon erreichen. Hat man keine andere Möglichkeit. Das heißt, die ist proportional zu U hoch M. Das ist natürlich eine sehr große Annahme. In der Praxis gibt es natürlich tausend andere Möglichkeiten, geografische Separation etc. etc., wie man dem umgehen kann. Das ist sozusagen die Annahme einer homogenen Population. Gut, die Frage ist jetzt, wie häufig passiert das? Wie lange dauert das? Dann müssen wir uns überlegen, wann das passiert, und das ist also ein Abwägen von Vor- und Nachteilen. Also wir haben diesen Prozess, wo wir hier nach oben kommen, und die typische Wahrscheinlichkeit, die typische Wahrscheinlichkeit, dass sich die Fitness eines Individuums verbessert, ist 1 minus F mal U. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das Individuum überhaupt über das gesamte Genom eine Mutation hat, und damit mal die Wahrscheinlichkeit, dass diese Mutation dann auch positiv ist. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sich das ändert, und A gleich 1 minus F, 1 minus F mal U ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass die Mutation dann, dass sie nicht besser wird, also negativ wird. Also sie kann auch gleich bleiben, wenn ich gar keine Mutation habe. Gut, und dann ist Q mit gleich 1 minus A hoch M ist die Wahrscheinlichkeit per Generation, also wenn ich einen Generationenwechsel habe, in der gesamten Population, dass ich mindestens eine positive Mutation habe. Of at least one positive mutation. Gut, und die Wahrscheinlichkeit jetzt, oder das, die, wenn ich jetzt abwägen möchte, wie hoch, wie wahrscheinlich ist es, dass ich hier runtergehe, das heißt, meine Population schlechter wird, mit der Wahrscheinlichkeit, dass sie pro Generation ich einen positiven haben, dann muss ich diese beiden Wahrscheinlichkeiten miteinander abwägen. Das heißt, wenn Q Beta ungefähr gleich P Escape, das heißt P Escape, das heißt proportional zu U hoch M ist, dann habe ich ein Quasi-Equilibrium, das meine stochastischen Abstürze gerade ungefähr die Wahrscheinlichkeit aufheben, dass ich besser wäre. Und je nachdem, welche Seite größer ist, also wenn diese Seite dann größer ist, gehe ich im Mittel runter und wenn diese Seite größer ist, werde ich im Mittel hochgehen. Gut. Und das hängt von F ab. Und das können wir jetzt hier überlegen, wenn ich in der Nähe eines lokalen Optimum bin, wann das passiert. Und im Neben meines lokalen Optimum, also Q Beta ist gleich, habe ich hier gegeben. Also das brauchen wir einfach dann nur aufzuschreiben. Dann habe ich hier das hier aufzuschreiben, also dann habe ich hier 1 minus a ist also 1 minus 1 minus f hoch u hoch m. Wenn m sehr groß ist, beziehungsweise wenn u sehr klein ist, also m nicht zu groß ist, wenn u sehr viel kleiner ist als m, dann kann ich das in einer Taylor-Reihe entwickeln. Dann ist das ungefähr 1 minus. Wenn ich das hier entwickle, dann bekomme ich, nicht entwickle, wenn ich nach Potenzen entwickle, 1 minus f mal u mal m plus höhere Ordnung in u. Und das ist nämlich also die lineare Ordnung in u. Dann ist das hier ungefähr gleich 1 minus f mal u mal m. Und im Equilibrium habe ich also, dass das hier ungefähr 1 minus f mal m mal u ist. Das heißt, wenn ich das jetzt hier auflöse, habe ich das 1 minus f proportional ungefähr gleich u hoch m minus 1 durch MS. Und das ist also immer sehr, sehr klein, weil U sehr klein ist, ist U hoch M die, extrem klein. Das ist ja, wenn ich eine Population habe von 1000 Individuen und die Mutationsrate von ein Zehntel, ist das extrem klein. Es ist ein bisschen weniger extrem, weil ich ja normalerweise die Population in der Nähe des lokalen Optima habe. Also für F proportional 1 minus 1 durch N, das ist, wo ich die Population sich normalerweise aufhalten wird, in der Nähe des lokalen Optimum, kann ich das hier einsetzen. Dann bekomme ich hier 1 durch N und dann bekomme ich hier halt 1 durch N ungefähr gleich U hoch M minus 1 durch M. Und wenn das Genom klein ist, also wenn das Genom sehr lang ist, dann könnte das rein theoretisch passieren, weil das ist jetzt auch eine sehr kleine Zahl. Aber im Normalfall sehen wir, dass das also exponentiell unwahrscheinlich ist. Also diese die Möglichkeit, dass ich durch stochastische Prozesse die gesamte Population sich verschlechtert, wenn sie erstmal oben ist, ist sehr klein, solange, wenn die Populationszahl nicht zu klein ist. Wenn ich eine sehr kleine Populationszahl habe, wie so ein kleines Dorf irgendwo irgendwo in den Eskimos, wo nur 20, 30 Leute leben, über Jahrhunderte entfernt, dann ist das durchaus möglich, weil dann ist M sehr klein, das Genom ist sehr lang, dann kann ich rein theoretisch stochastische Prozesse haben, wo das, die ganze Population, die halt sehr, sehr klein ist, in einer Generation nach unten geht. Diese Prozesse kann ich dann haben, aber bei größeren Populationen ist das extrem unwahrscheinlich. Das heißt, wenn ich erstmal oben bin und die Population nicht zu klein ist, dann bleibe ich immer oben. Also die Mutationsraten müssten extrem groß sein, also U müsste extrem groß sein, in der Nähe von 1 halt. Also ich müsste Mutationsraten haben in der Nähe von 1, damit das passiert. Aber normalerweise sind halt die Mutationsraten, wie wir gesehen haben, klein, deutlich kleiner als ein 0,1 oder so. Und dann ist das, also bei manchen Bakterien können sie größer sein, aber normalerweise bei Menschen oder Tieren ist sie sehr klein. Und dann bleibe ich immer oben. Also die Population, die es erstmal oben geschafft hat, durch Mutationsprozesse wird sie also nicht untergehen. Sie kann natürlich ohne weiteres untergehen, wenn sich die Fitnesslandschaft ändert. Denn diese Fitnesslandschaft ist ja nicht absolut, sondern hängt von der Umgebung ab. Und wenn ich irgendwo bin, wo es viel regnet, dann habe ich angepasst und es gibt einen Klimawechsel und es gibt Dürre, dann bin ich zwar bei dem gleichen Genom, aber die Fitnesslandschaft sieht ganz anders aus. Und wo es einmal toll oben war, bin ich plötzlich unten und dann kann ich aussterben. Das sind natürlich auch durch koevolutionäre Prozesse. Wenn ich mich auf einen Baum spezialisiert habe und der stirbt aus, als Insekt, dann ist es mit mir auch aus, weil sich halt die Fitnesslandschaft ändert. Gut, das waren also die Hauptthemen hier bei der allgemeinen Evolution. Erstens, es dauert lange, aber nicht sehr lange, um ein lokales Optimum zu erreichen. Und wenn ich einmal oben bin, bin ich stabil. Und was wir noch am Abschluss dann mehr oder weniger Abschluss am Freitag machen, ist die Fragestellung der präbiotischen Evolution. Da gibt's, weiß man sehr wenig, sozusagen das geht um die Anfänge des Lebens. Da gibt es natürlich viele praktische Forschungen, wo ist das passiert? Vielleicht an heißen Vulkanen irgendwo, kam das Leben aus dem All, welches waren die ersten Prozesse? Aber schlussendlich stellt sich die Frage, die große Frage bei der Entstehung des Lebens war immer, dass man eigentlich zwei Sachen auf einmal braucht und dass es extrem unwahrscheinlich ist. Das heißt, man braucht chemische Prozesse, die stattfinden und einen Metabolismus, quote in quote, einen sehr einfachen simulieren. Und man braucht gleichzeitig eine Membran, die das Ganze einschließt, sich selbstständig bildet und von der Umgebung isoliert. Und diese Gleichzeitigkeit, wie soll das passieren? Und man geht dann eigentlich heute davon aus, dass es nicht gleichzeitig passiert ist, sondern dass diese chemischen Relationsprozesse zuerst waren, ohne eine Membran, und ein sozusagen präbiotisches Quasi-Leben gegeben haben, weil es kein echtes Leben waren. Das waren so Prozesse, die ab und zu mal abliefen und dann irgendwann mal von einer Membran umschlossen wurden und dadurch sich eine Zelle gebildet hat. Und da gibt es also, so genau weiß man das nicht, das ist natürlich relativ spekulativ. Und der Begriff für diese Zellen oder diese Regulationsprozesse nennt man Hyperzyklen, Hypercycles. Ein Begriff, der Manfred Eigen geprägt hat. Und da können wir ein paar einfache Theorien machen, die relativ ähnlich sind dann auch zur allgemeinen Evolution von diesen Hyperzyklen. Also spekulativ, man streitet sich immer noch genau. Also das Leben entsteht auf der Erde oder höchstwahrscheinlich im Universum sehr, sehr schnell. Also das Leben war es praktisch, soweit man geologisch sehen kann, sofort da. Man kann praktisch keinen Unterschied stattfinden, also ganz kleinen Unterschied, vielleicht 100 Millionen Jahre oder sowas, zwischen Bildung der Erde bzw. Abkühlung und den ersten ganz primitiven Zellen. Also Bildung heißt Abkühlung, nachdem der Mond sich gebildet hat. Vielleicht kennen Sie das. Die Erde hat sich vor ungefähr 4,5 Milliarden Jahren gebildet. Dann ging es ziemlich turbulent zu nach einer Weile. Das nennt man die Zeit des großen Bombardements. Und vor ungefähr 3,8 Milliarden Jahren gab es einen großen Platscher. Höchstwahrscheinlich ein größerer Meteorit ist auf die Erde gedonnert. Und dann ist so die gängige Theorie heutzutage, hat sich größere Masse von Lava in die Erdumlaufbahn verlagert und sich da zusammengeklumpt und wurde zum Mond, den wir heutzutage haben. Und vorher war natürlich nichts, das ist alles wieder also da ist natürlich die gesamte Erdkruste wieder aufgeschmolzen. Also was vorher ein Leben war, war sicher wieder weg. Und genau, danach ist es dann relativ rapide abgekühlt. Weil auch die Erde Wasser hatte, ein extrem starker Kühlungsmechanismus. Also das Wasser war natürlich am Anfang nur gasförmig, aber sobald es sich abregnen konnte und wieder verdampfen konnte, gibt es eine extrem schnelle Kühlung, dass die Wärme nach oben getragen werden, wo sie dann in den Weltraum mit Infrarot abgestrahlt werden kann. Und dann kann sich sehr schnell kühlen. Und warum ist der Mond so weit weg jetzt? Der Mond ist ja nicht als 300.000 Kilometer Entfernung entstanden, als da hochgeschleudert wurde. Was sagen meine Physiker hier? Das war ja vielleicht noch ein paar tausend, 10.000 Kilometer entfernt. Warum ist der Mond heutzutage so weit weg? Wie? Drehimpulserhaltung wegen der Gezeitenreibung. Die Erde war damals schneller, der Tag war ungefähr 10 Stunden. Die Gezeitenreibung über die lange Zeiten haben die Erde abgebremst und der Mond zeigt immer dieselbe Seite. Aber für Drehimpulserhaltung, weil der Drehimpuls nicht weggehen kann, muss der Mond sich entfernen, sodass der Gesamtdrehimpuls, also Rotation, Drehimpuls der Erde und Bahndrehimpuls des Mondes um die Erde konstant bleibt. Durch die Gezeitenreibung, die heutzutage sehr gering ist, deswegen geht er praktisch nicht mehr weg. Aber am Anfang muss sie gewaltig gewesen sein, die Gezeitenreibung, also gigantisch, wenn der Mond so da knapp über der Erde ist, hat er sich immer weiter entfernt. Also der Tag war eher so bei 10 Stunden oder so am Anfang. Ist also deutlich runtergegangen. Aber jedenfalls kurz danach, sobald man weiß, findet man die ersten Zellen Das heißt, es muss, oder extrem primitive Zellen natürlich, sehr, sehr schnell gegangen sein. Gut, das war es erstmal.